Deutschlandfunk. Wirtschaft am Mittag.
Guten Tag und herzlich willkommen. Tatsächlich sieht es ja sehr nach Zukunft aus, wenn sich ein Lufttaxi in die Höhe erhebt. Bodenständig betrachtet sind die fliegenden Geräte aber noch alles Projekte, die wohl erst in einigen Jahren zum Einsatz kommen können. Bis verstopfte Straßen in den Innenstädten der Vergangenheit angehören, weil der Nahverkehr in die Luft geht. Nun, bis dahin werden wir noch weiterhin sehr viele Verkehrsnachrichten mit Staus und Behinderungen hören müssen, wie gerade eben erst. Heute startete eins dieser Lufttaxi-Modelle. Modellprojekte, mehr dazu in dieser Sendung. Darüber hinaus werden wir unter anderem darauf schauen, wie sich die Wirtschaft in der Türkei schlägt und wie Paris zumindest in einem Punkt vom Brexit profitiert. Und durch die Sendung begleitet sie Günther Hetzke. Zunächst aber schauen wir auf das Geschehen bisher auf dem Börsenparkett in Frankfurt am Main. Heute mit Jan Plate in unserem Börsenstudio. Herr Plate, seit Tagen schon wird ja wieder verstärkt über eine Fusion der Deutschen Bank mit der Commerzbank spekuliert. Am Wochenende nahm die Gerüchteküche noch einmal richtig Fahrt auf. Wie beurteilen denn die Anleger das Gerede? Was sehen wir beim Blick auf den Aktienkurs der beiden Banken?
Ja, zunächst mal der Blick auf die Aktienkurse. Die Aktien der Deutschen Bank, die können immerhin etwas mehr als 3% zulegen. Die Anteilscheine der Commerzbank, mittlerweile ja im MDAX, die verbessern sich um rund 5,5%. Zum einen orakelt mancher, ob da vielleicht ein hohes Angebot dann jetzt auch aus dem Ausland kommen könnte. Andererseits gibt es aber Börsenhändler auf dem Parkett, die doch eher bezweifeln, dass eine Fusion für die Aktionäre der Deutschen Bank vorteilhaft wäre. Ja, also die Deutsche Bank und die Commerzbank führen inoffiziell Gespräche über eine mögliche Fusion. Entsprechende Medienberichte sind dem Hessischen Rundfunk in Finanzkreisen bestätigt worden. Und über all das wollen wir jetzt sprechen mit Dieter Hein von Fair Research. Es scheint so, als ob die Politik, also Berlin, Druck macht. Fürchtet die Politik einen wirtschaftlichen Abschwung und versucht eben jetzt diese beiden Unternehmen lieber ein bisschen zu früh zusammenzubringen, bevor es dann zu spät ist und doch eng wird?
Ja, das ist eigentlich die einzige Motivation, die ich mir so vorstellen kann. Die Deutsche Bank hat für ihre Aktionäre keinen Gewinn gemacht seit 2014. Die Commerzbank einen sehr niedrigen Gewinn, obwohl in Deutschland die Konjunktur sehr gut läuft. Das heißt, die Risikokostenabschreibungen auf Kredite sind bei beiden Instituten sehr niedrig. Wenn ein wirtschaftlicher Abschwung kommt, werden diese steigen und damit ist dann tatsächlich Land unter bei beiden großen deutschen Banken. Und dass man da eingreifen will, kann ich verstehen, hätte man früher machen können oder sollen. Bloß wie man das machen will, ist aus meiner Sicht völlig verkehrt.
Und es bleibt ja wahrscheinlich, wenn es so kommen sollte, auch noch ein großer Stellenabbau zu diskutieren. Also fürchtet die Politik nicht, dass da eben 30.000 bis 40.000 Stellen verloren gehen, weil doppelte Strukturen abgebaut werden müssen? Oder mit wie viel Stellenabbau würden Sie rechnen?
Also die Gerüchte gibt es ja schon seit Jahren, wenn nicht Jahrzehnten. Beide Banken wollen eigentlich nicht zurecht, weil sie eben ihr eigenes Institut seit 10 Jahren jeweils versucht zu restrukturieren, bisher relativ erfolglos. Die Commerzbank ist Großaktionär, der Staat ist Großaktionär bei der Commerzbank. Da hätte man schon viel früher eingreifen müssen und nämlich hier die alten Seilschaften bei der Commerzbank durchschlagen und vor ein paar Jahren schon Sanierer mit seiner Mannschaft holen müssen. Die Deutsche Bank hätte nur etwas davon, wenn sie eben so Überlappungen und letztendlich wäre es eine Übernahme der Commerzbank durch die Deutsche Bank, wenn man sich die Größenverhältnisse anschaut, wenn sie die Synergien dann hebt und das können dann schon mal 20, 30 oder 40.000 Mitarbeiter sein. Das ist eigentlich für einen SPD-Politiker aus meiner Sicht No-Go, aber man sollte mal Herrn Scholz fragen, was er sich dabei gedacht hat.
Aber wäre es vielleicht nicht so gut, wenn eben die Deutsche Bank und die eben teilverstaatlichte Commerzbank zusammengehen? Der Staat wäre ja dann wohl beim neuen Großinstitut weiter Großaktionär, was dem Unternehmen helfen würde, den Staat im Hintergrund als Staatsgarantie zu haben?
Die haben beide Banken sowieso. Kein Staat der Welt kann sich leisten, dass eine der großen nationalen Banken pleite geht, unreguliert. Und von daher wird letztendlich immer der Staat retten, bevor es zum Schlimmsten kommt, um eine Zusammenkrachen der gesamten Wirtschaft zu vermeiden. Die Deutsche Bank hat rund 1,4 Billionen Bilanzsumme. Der Staat eine Verschuldung insgesamt mit Gebietskörperschaften, Städten, Kommunen und so weiter von unter 2 Trillionen. Also von daher sieht man schon, wenn eine Deutsche Bank kippen würde, müsste der Staat letztendlich eingreifen.
Wie sieht es aus? Die Aktien der Commerzbank und der Deutschen Bank steigen. Könnte es da eben vielleicht auch sein, dass da ein hohes Angebot jetzt aus dem Ausland für eines der Institute kommt?
Also das wird immer spekuliert, halte ich für sehr unwahrscheinlich, weil die beide Instituten sind die günstigsten in Europa. Man kann also 1 Euro Eigenkapital für 25 Cent kaufen. Wenn da jemand gedacht hätte, das wäre ein Schnäppchen, hätte er schon längst zugeschlagen.
Wunderbar. Dankeschön für den Besuch, Dieter Hein von Fair Research.
Ja, soweit zu den Gerüchten über eine Fusion zwischen der Deutschen Bank und der Commerzbank. Die Aktien beider Banken sind also derzeit gefragt. Wie gehört, gefragte Aktien, Herr Plate, ist das derzeit generell zum Wochenauftakt? Die Stimmung auf dem Börsenparkett?
Ja, sagen wir so, der DAX kann sich etwas von den Verlusten der vergangenen Woche erholen. Da war es ja um 1% über die Woche nach unten gegangen. Ja, jetzt kann der DAX steigen um 0,25% auf 11.495 Punkte. Aber es bleiben ja unter anderem eben die verschiedenen Unsicherheiten, wie der britische Brexit oder auch die Verhandlungen im Handelsstreit zwischen China und den USA.
US-Präsident Trump wird ja heute seinen Haushaltsentwurf vorstellen. Die Aussicht darauf, stärkt oder schwächt die den US-Dollar?
Also es tut sich wenig. Der Dollar ist ein bisschen schwächer. Der Euro kann sich aber auch ein bisschen von seinen jüngsten Verlusten erholen. Also der Euro kann hauchdünn zulegen auf 1,1239
Dollar. Und was tut sich beim Handel mit Staatsanleihen und mit Gold?
Ja, die deutschen Staatsanleihen, die sind heute gefragt. Die durchschnittliche Rendite von deutschen Staatsanleihen geht zurück auf minus 0,02% und der Goldpreis, naja, kaum verändert. Der Goldpreis notiert bei rund 1.295 Dollar.
Dann schauen wir nun noch auf weitere Einzelbewegungen beim Handel mit Aktien, nachdem wir Deutsche Bank und Commerzbank bereits erwähnt hatten. Es gab neue Absatzzahlen für den Februar von Daimler bzw. der Sparte Mercedes-Benz. Mit welchem Echo bei den Anlegern?
Na, also der Absatz der Pkw-Sparte Mercedes-Benz ist im Februar um 6,7% gesunken. Unter anderem ist der Absatz erstmals seit langer Zeit im größten Markt in China zurückgegangen. Immerhin konnten die Schwaben im Heimatmarkt, also in Deutschland, 7,3% mehr verkaufen. Und naja, also an der Börse geht es heute ja auch mit dem positiven Gesamtmarkt für die Aktien von Daimler um fast 1% nach oben. Ansonsten ähnlich wie die Papiere von BMW, die können ein knappes 0,5% zulegen, während andererseits die Anteilsscheine von Volkswagen etwas nachgeben. In der zweiten Börsenreihe vielleicht noch der Düsseldorfer Immobilienkonzern LEG Immobilien. Da gibt es einen Managementwechsel und solide Geschäftszahlen. Die Aktie von LEG Immobilien mit einem Plus von 1%.
Jan Plate über das Geschehen bisher auf dem Börsenparkett in Frankfurt am Main. Keine Höhenflüge also derzeit bei den Aktienkursen. Einen Höhenflug sollte es heute aber in Ingolstadt geben. Das Flugtaxi City Airbus wird dort präsentiert und für uns ist unser Bayern-Korrespondent Michael Watzke mit dabei. Herr Watzke, wie sieht es aus? Hat sich das Flugtaxi in die Lüfte erhoben und vor allem, was ist da eigentlich geflogen? Wie müssen wir uns ein Lufttaxi vorstellen? Ist es gelb?
Noch ist es nicht gelb, noch ist es schwarz-weiß mit einer weiß-blauen bayerischen Raute rund um die Rotorenverkleidungen, denn der City Airbus soll ja in Donauwörth in Bayern gefertigt werden. Er hat 8 Rotoren an 4 Außenarmen. Ansonsten erinnert er eher an einen normalen Hubschrauber. Ist kein Wunder, er kommt ja auch von Airbus Helikopter. Er hat Kufen unter einem geräumigen Rumpf. Es sollen 4 Personen hineinpassen. Das ist im Vergleich zu anderen Lufttaxis, etwa dem des Münchner Startups Lilium, groß und schwer. 2,2 Tonnen wiegt der City Airbus. Dafür soll er mehr Zuladung in die Luft bringen und weiter fliegen können. Ziel sind 50 Kilometer mit einer Batterieladung.
Und ist da ein Pilot an Bord oder fliegt das Gerät autonom?
Geplant ist, dass der City Airbus irgendwann, wenn er denn dann fliegt, autonom fliegt. Ich habe heute in Ingolstadt mit Stefan Heisch gesprochen, der das Avionics-System des Flugtaxis plant und leitet. Er sagt, dass das Gerät von einer Software gesteuert wird, also nicht von einem Menschen mit Fernbedienung irgendwo am Boden, sondern von Algorithmen. In einem Kontrollraum am Boden sollen mehrere Flight Controller das System überwachen, sagt Heisch.
Wir glauben ja doch, dass die Akzeptanz der Bevölkerung am Anfang noch nicht da ist, komplett ohne Pilot zu fliegen. Das heißt, wir werden da am Anfang einen vierten Mann als Piloten reinsetzen, der vielleicht nur geringfügige Eingaben machen kann, Aber in Wirklichkeit wird das Luftfahrzeug auch dann vom Boden aus gesteuert.
Denn ich habe mich selber gefragt heute, als ich das Gerät auf dem Rathausplatz von Ingolstadt gesehen habe, würde ich da einsteigen? Bei Sonnenschein und schönem Wetter vielleicht schon, aber wenn es so stürmt und so schneit wie heute in Bayern, dann glaube ich, wäre ich doch ein bisschen vorsichtig.
Ja, kann ich verstehen. Nach der heutigen Vorstellung auf dem Rathausplatz, was passiert danach? Wie geht es jetzt weiter?
Naja, erstmal muss der City Airbus mal seinen Erstflug machen, denn er ist noch nicht geflogen, er ist noch nicht abgehoben. Und bis einmal Menschen in diesem verrückten Flievertüt sitzen, wird es wohl bis 2025 dauern. Das schätzen jedenfalls die Entwickler bei Airbus. Das hat weniger mit der Technik zu tun, sondern mit den rechtlichen Rahmenbedingungen. Denn damit Flugtaxis überhaupt in Städten und Überstädten unterwegs sein dürfen, sind noch unglaublich viele Fragen und Probleme zu lösen. Beispiel, wie wird der Luftraum reguliert? Wer überwacht die Geräte? Wie laut dürfen die sein? Denn wenn so ein City-Lufttaxi landet, dann ist es zwar nicht so laut wie ein Hubschrauber, aber man wird es deutlich hören. Es klingt wie ein sehr großer, lauter Schwarm Hornissen.
Sie haben ja gerade schon eine Jahreszahl genannt. Wann wird denn aus dem Projekt die konkrete Anwendung?
Also, das wird wahrscheinlich nicht mehr in den nächsten 10 Jahren passieren, sagen jedenfalls die Entwickler, mit denen ich heute gesprochen habe, und die wollen da sehr realistisch sein. Es hängt auch viel von der Politik ab. Deswegen hat man es heute auch öffentlich vorgestellt, um auch den Rückhalt in der Bevölkerung herzustellen für ein solches Gerät. Viel hängt davon ab, ob die Politiker in Europa sich zusammenraufen und das dann umsetzen und die rechtlichen Rahmenbedingungen schaffen. Dann wird es vielleicht 2030, vielleicht aber noch später im Dienst sein. Und dann kann man sich wirklich an einen Lufttaxi-Stand stellen, das Ding heranwinken und einsteigen.
Michael Watzke stellte uns den City Airbus vor. Und von diesem Höhenflug zu hochfliegenden Plänen, die bisher zumindest teilweise sogar in Erfüllung gegangen sind. Frankreich hatte sich nämlich große Hoffnungen gemacht, dass viele Banker von London nach Paris ziehen, wegen des bevorstehenden Austritts Großbritanniens aus der EU. Und so hatte das Land ordentlich die Werbetrommel gerührt, um die französische Hauptstadt als neuen Finanzplatz interessant zu machen. Bei der Europäischen Bankenaufsicht ist dieser Plan aufgegangen. Aus Paris berichtet Sabine Wachs.
Es ist einer der wenigen erfreulichen Termine, die Frankreichs Europaministerin Nathalie Loiseau in Bezug auf den Brexit wahrnimmt. Knapp 14 Tage bevor Großbritannien aus der EU austreten könnte, besiegelt Loiseau im französischen Außenministerium den Umzug der Europäischen Bankenaufsicht EBA von London nach Paris. Am 30. März zieht die Finanzaufsicht, die alle 2 Jahre für die Stresstests der europäischen Banken zuständig ist, nach Frankreich. Die 200 Mitarbeiter werden Anfang Juni ihre Arbeit dort aufnehmen. Dieser Vorgang ist eine der ersten konkreten Konsequenzen des Brexits. Es ist ein Erfolg für Frankreich und eine Chance für die Behörde. Den Umzug einer europäischen Behörde, in diesem Fall der EBA, von London nach Paris zu feiern, ist eine der wenigen positiven Folgen des Brexits für Frankreich. Mit dem Amtsantritt von Präsident Macron im Mai 2017 hatte sich Frankreich vor allem darum bemüht, die Banken und Banker der City of London, dem wichtigsten Finanzplatz Europas, nach Paris zu locken. Die französische Hauptstadt will sich als neues europäisches Finanzzentrum gegen Konkurrenten wie Frankfurt oder Dublin behaupten. Der britische Finanzsektor schaut natürlich nach Dublin. Ja, er schaut auch nach Frankfurt und nach Paris. Das zeigt, wie attraktiv Frankreich für internationale Institutionen und auch für Unternehmen geworden ist. Der Umzug der EBA stärkt die Stellung Paris als Zentrum der Finanzregulierung in Europa. Ende Oktober vergangenen Jahres sah die britische Financial Times Paris schon als große Gewinnerin des Brexits. Internationale Investmentbanken wie die amerikanische Morgan Stanley, JP Morgan oder auch Goldman Sachs hatten angekündigt, Stellen in die französische Hauptstadt zu verlegen. Seit der Umzug der europäischen Bankenaufsicht beschlossen ist, ziehen rund 50 andere Finanzdienstleister Paris als Standort in Erwägung, sagt Valérie Pécresse, Präsidentin der Île-de-France, der Großregion rund um Paris. Etwa 1000 Stellen könnten durch den Brexit in Paris, vor allem auch in der Finanzstadt La Défense, vor den Toren der Metropole entstehen. Offizielle Zahlen des Finanzministeriums dazu gibt es noch nicht. Die Bank of America soll schon dabei sein, mehr als 200 Mitarbeiter von London nach Paris umzusiedeln. Auch andere Banken schicken Mitarbeiter über den Ärmelkanal. Die Stadt Paris bemüht sich um ihre neue Klientel. Nicht nur als zukünftiger Arbeitsplatz wollen die Hauptstadt und die Großregion glänzen. Wir haben Subventionen beschlossen, Subventionen in der Höhe von 200.000 Euro, über die Französischkurse für die Neuankömmlinge und ihre Partner finanziert werden sollen. Außerdem erklärt die Präsidentin der Ile-de-France, wird ab September eine neue internationale Schule ihre Pforten öffnen. Und dann Dann, fügt sie mit einem Augenzwinkern hinzu, biete Paris im Vergleich zu Frankfurt oder Dublin ja auch noch andere Vorteile, allen voran das gute Essen.
Nous avons quelques bons restaurants.
Die Europäische Bankenaufsicht und der Umzug nach Paris, Sabine Wachs, berichtete. Die türkische Wirtschaft ist Ende des vergangenen Jahres in die Rezession gerutscht und so stark geschrumpft wie seit der Finanzkrise 2009 nicht mehr. Das teilte heute das Nationale Statistikamt mit. Mehr dazu aus Istanbul von Karin Senz.
In den vergangenen Jahren glänzte die Türkei mit hohen Wachstumszahlen als aufstrebende Volkswirtschaft. Sogar 2017, im Jahr nach dem Putschversuch und Terroranschlägen, schaffte sie noch ein Plus von über 7%. Im vergangenen Jahr lag das Wirtschaftswachstum jetzt nur noch bei 2,6%, wobei die Türkei in den letzten beiden Quartalen sogar ins Minus rutscht. Mitte vergangenen Jahres war die türkische Lira im Sommer abgesackt. Danach verschärften sich wirtschaftliche Probleme. Finanzminister Berat Albayrak macht spekulative Angriffe dafür verantwortlich, versucht aber gleichzeitig zu beruhigen. Man habe das Schlimmste hinter sich, twitterte er. Das Wachstum für 2019 stehe in Einklang mit der Regierungsprognose von 2,3%. Die Zahlen kommen wenige Wochen vor den Kommunalwahlen in der Türkei. Experten kritisieren Maßnahmen der Regierung gegen die Wirtschaftsprobleme als zu kurzfristig. Viele Regelungen würden nur bis zu den Wahlen oder kurz danach gelten.
Karin Senz zum Wirtschaftswachstum in der Türkei. Die Idee einer europäischen Digitalsteuer für die großen Internetkonzerne rückt wieder in die Ferne. Die Bundesregierung setzt nun angeblich auf eine globale Lösung. Mehr dazu jetzt in den Wirtschaftsmeldungen von und mit Birgit Becker.
Aus Kreisen der Bundesregierung will die Nachrichtenagentur Reuters erfahren haben, dass Berlin sich nun für eine globale Mindestbesteuerung einsetzt. Die soll auf Ebene der G20-Staaten bis zum Sommer des nächsten Jahres erreicht sein. Wenn dies nicht gelinge, werde sich Deutschland eng mit Frankreich abstimmen, heißt es. Frankreich will ja auf nationaler Ebene eine 3%ige Digitalsteuer verlangen. In der EU gibt es mit Irland, Dänemark, Schweden und Finnland zu viele Gegner einer Digitalsteuer. Berlin ist einer Untersuchung des Fraunhofer-Instituts zufolge Spitzenreiter in Sachen Digitalisierung. Platz 2 und 3 belegten Hamburg und Bremen. Untersucht wurde unter anderem, wie viele Arbeitsplätze es im IT-Bereich gibt oder wie viele digitale Verwaltungsangebote bestehen. Studienautorin Nicole Opjela wies darauf hin, dass an der Stelle die Metropolen naturgemäß im Vorteil sind.
Natürlich haben wir hier auch eine sehr hohe Bevölkerungsdichte und dadurch auch eine große Zahl potenzieller Nachfrager, beispielsweise von Online-Verwaltungsleistungen. Das ist in einer kleinen Gemeinde, wo jeder jeden kennt und der Weg zum Bürgeramt nicht so weit ist. Das ist halt die Frage, digitalisiere ich das jetzt, wenn 5-mal im Jahr ein Gewerbe angemeldet wird? Das sieht in Berlin, Hamburg und Bremen natürlich ganz anders aus.
Den letzten Platz im Digitalisierungsranking belegte der Fraunhofer-Studie zufolge Brandenburg. Die deutsche Exportstatistik hatte zum Jahresende ja Schwächen gezeigt. Im Januar aber erhöhten sich die Ausfuhren wieder. Nach Angaben des Statistischen Bundesamtes stiegen die Ausfuhren im Jahresvergleich um 1,7% auf knapp 109 Milliarden Euro. Vor allem das Exportgeschäft außerhalb der EU habe sich deutlich ausgeweitet. Die Ausfuhren in die USA und China seien um gut 3% gestiegen. Noch stärker als der Export habe sich aber die Importtätigkeit erhöht, mit der Folge, dass der Überschuss in der deutschen Leistungsbilanz kleiner geworden ist. 18,3 Milliarden Euro für den Überschuss haben die Statistiker für diesen Januar errechnet, knapp 2 Milliarden weniger als ein Jahr zuvor. Nach einer Forsa-Umfrage im Auftrag der Gotha-Versicherung sind konservative Anlageformen für Sparer noch attraktiver geworden. 57% der Deutschen wählen Geldanlagen nach ihrer Sicherheit aus, ergab die Umfrage. 5% mehr als im vergangenen Jahr waren das.
Birgit Becker mit den Wirtschaftsnachrichten. Der US-Elektroautobauer Tesla schafft es immer wieder, sich ins Gespräch zu bringen. Erst sollten fast alle Verkaufsniederlassungen geschlossen werden. Davon nahm das Unternehmen nun wieder Abstand. Gleichzeitig gab es eine neue Ankündigung, Preiserhöhungen. Mehr dazu von Konrad Busen.
Kommando zurück, heißt es von Tesla. Jetzt sollen doch nicht so viele Läden weltweit geschlossen werden, wie es vor ein paar Tagen in Aussicht gestellt wurde. Kunden sollen auch in Zukunft in den Fußgängerzonen, gerne in der Nähe von Apple Stores, die Elektroautos ansehen können, vielleicht sogar berühren. Nur hohe Vertriebsprovisionen soll es trotzdem nicht geben. Die Personalkosten müssen runter. Die Bestellungen sollen direkt übers Internet laufen. Jürgen Pieper vom Bankhaus Metzler sagt, es werde langsam deutlich,
dass für das Modell 3, was ja jetzt lange Zeit als ganz großer Schlager galt, doch in den letzten Wochen die Bestellungen ganz stark nachgelassen haben sollen. Und jetzt sieht man doch, dass eine Ernüchterung einzieht und dass so langsam auch das Besondere von Tesla anfängt wegzufallen.
Das Modell 3, das Model 3, es soll auf jeden Fall relativ günstig angeboten werden, zumindest in einer Basisversion. Um das zu gewährleisten, erhöht Tesla die Preise für größere Modelle. Jürgen Pieper vom Bankhaus Metzler ist zurückhaltend.
Da eben sehr viel Wettbewerbsdruck kommen wird die nächsten 2-3 Jahre, fürchte ich, dass die Risiken doch viel größer sind als die Chancen.
Elon Musk, der Tesla-Chef, genießt bei seinen Fans Kultstatus. In Werbeclips im Internet kokettiert das Unternehmen mit seinem schlechten Ruf, mit dem Ruf, ein Egomane zu sein, der bei konservativen Finanzleuten für Naserümpfen sorgt, aber auch für Bewunderung.
The car of the future under fire this morning.
Tesla, of course, sinking once again.
People don't see the grand vision of what he's doing, and what he's doing is incredibly hard.
Die US-Börsenaufsicht lässt sich von der heldenhaften Selbstdarstellung nur wenig beeinflussen. Sie notiert ungerührt, wenn Tesla-Chef Musk per Twitter mal wieder alle Regeln ignoriert, die für börsennotierte Unternehmen gelten. Etwa was die korrekte Kommunikation mit Märkten angeht. Heute nun muss sich Elon Musk zum jüngsten Vorwurf der Börsenaufsicht äußern, ihre Anweisungen bewusst missachtet zu haben. Die Tesla-Aktie bleibt deswegen an der Börse unter besonderer Beobachtung.
Teslas Rolle rückwärts bei den Unternehmenszielen, Konrad Busen berichtete. Und wir machen weiter mit der Wirtschaftspresseschau. In den Kommentaren geht es unter anderem um die Haushalts- und die Sozialpolitik.
Noch halte die Koalition an ihrem Ziel fest, den Haushalt auszugleichen, notiert die Frankfurter Allgemeine Zeitung. Doch Finanzminister Scholz unterstütze zunehmend teure Sozialversprechen wie die von Arbeitsminister Heil vorgeschlagene Mindestrente. Tatsächlich aber zeigt sich nun, dass der Bund, anders als in den vergangenen Jahren, nicht mehr alles finanzieren kann, was sich Schwarz-Rot wünscht. Denn das Wachstum lässt nach. Daher wächst die Versuchung, das Fehlende durch neue Kredite auszugleichen. Es ist keine Frage, Deutschland könnte sich neue Kredite leisten, aber wie sinnvoll wäre ein solcher Strategiewechsel? Mit dem bereits erwähnten Arbeitsminister beschäftigt sich der Tagesspiegel aus Berlin. Heils Vorstöße fallen auf, weil er die gesamten Möglichkeiten seines Ressorts nutzt, das ganze Feld des Sozialen absteckt, und zwar ehe jemand anderer ihm zuvorkommt. Das ist die Methode Merkel. Wenn du erkennst, dass dein politischer Konkurrent eine gute Idee hat, übernimm sie, schnell. Jetzt muss sich die SPD aber auch kümmern, konkret. Stichwort Mobilität. Auch dazu gibt es wie so oft einige Kommentare. Der Kölner Stadtanzeiger widmet sich der Bahn. Noch brütet sie über einem Zukunftskonzept für besseren Service, mehr Zuverlässigkeit und Mobilität auf der Schiene. Noch weiß niemand, wo die notwendigen Milliarden dafür herkommen sollen. Wenn die Bahn nun eine Generalüberholung ihrer Pünktlichkeitsstatistik ankündigt, macht sie den zweiten Schritt vor dem ersten. Zu Recht werden Vorwürfe des Schönrechnens und der Trickserei gegen die Konzernspitze laut. Statt die Krise auf der Schiene kraftvoll zu bekämpfen, kümmert man sich lieber darum, ihre Dimension zu kaschieren. Was derzeit in der deutschen Autoindustrie passiert, ist nach Ansicht der Süddeutschen Zeitung ungefähr so, als würde der FC Bayern mit Borussia Dortmund gemeinsam Spieler kaufen, um gegen Liverpool oder Chelsea bestehen zu können. Was im Fußball nur Gedankenspiel sein kann, üben BMW und Daimler tatsächlich. Zwei stolze Firmen schließen sich zusammen, um eine Chance zu wahren im Kampf gegen noch mächtigere Dritte. Bei Robotertechniken und bald auch bei E-Autos. Die Kooperation erhöht die Aussicht, dass die Branche auch noch in 10 Jahren für Jobs, Steuereinnahmen und verlässliche Produkte sorgt.
Und mit dieser Ansicht über die deutsche Autoindustrie endete die Wirtschaftspresseschau. Hier im Deutschlandfunk begrüßt Sie dann gleich ab 14.10 Uhr mein Kollege Peter Sawicki zur Sendung Deutschland heute. Unter anderem mit einer Reportage über Lebensmittelverschwendung, was dagegen getan werden kann. Und mit diesem Programmhinweis geht die Sendung Wirtschaft am Mittag zu Ende. Durch die Sendung begleitete Sie Günther Hetzke.